Der Titel meines heutigen Vortrags lautet Klimawachstum Interregnum, und das mag jetzt ein bisschen nebulös klingen, ein bisschen vage. Das liegt vor allem daran, dass ich, als ich den Vortrag eingereicht habe, noch nicht genau wusste, was eigentlich das Ergebnis ist. Aber ich wusste, was ich ungefähr machen will. Und zwar die jetzige politische Landschaft umreißen mit der Hilfe von Gramsci, oder so wie ich Gramsci zumindest verstanden habe. Und dabei dafür argumentieren, dass sozusagen die Frage von Klima und Wachstum die zentralen Fragen sind, die wichtig sind, um zu verstehen, was gerade politisch abläuft, und dass die eben auch verschränkt sind miteinander. Genau, das Ganze ist, wie das auch ja vielleicht schon in dieser Einführung deutlich geworden ist, sehr thesenhaft und außerdem extrem holzschnittartig. Also es geht um sehr grobe Linien, oft geht es um den deutschen Kontext, aber Inspiration kommt auch aus anderen westeuropäischen oder aus dem nordamerikanischen Kontext. Und der Anspruch ist so ein bisschen, dass man das auch auf all diese nationalen Kontexte anwenden kann. Aber im Einzelfall ist es dann natürlich immer sehr viel komplizierter, als ich es hier erscheinen lasse. Genau, das Ganze wird also sehr thesenhaft und auch nicht so lang. Und in der Diskussion können wir dann entweder von da aus weitergehen oder ihr könnt anzweifeln, ob ich denn recht habe mit diesen Thesen. Genau, ein was vielleicht noch vorab, oft münden solche Vorträge in so einer politischen Strategie, was denn jetzt zu tun sei, das wird nicht so sein. Da fühle ich mich nicht qualifiziert für, jetzt von ganz buchstäblich oben herab schlaue Vorschläge zu geben, sondern ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wie ich glaube, man die aktuelle Situation verstehen kann, wenn man denn will. Genau, und das Ganze hat so drei Teile. Als erstes geht es um den Begriff des Interregnums und was meinte Gramsci damit eigentlich, als er den einmal benutzt hat. Danach geht es eben um Wachstum und Klima und warum ich glaube, dass das die zwei zentralen Krisen sind. Und dann geht es darum, sozusagen so ein bisschen eine politische Landkarte grob zu umreißen. Genau. Und Fragen dann vielleicht einfach am Ende. Wenn es ganz, ganz dringend ist, dann hebt eure Hand und ich nehme euch dran. Aber lieber am Ende. Genau. Als erstes fangen wir an mit dem Interregnum. Eigentlich bezeichnet der Begriff die Zeit zwischen dem Versterben eines Herrschers und der Krönung seines Thronfolgers oder ihres Thronfolgers. Und Gramsci benutzt dieses Zitat einmal. Und es gibt aber unterschiedliche Versionen von diesem Zitat. Aber das ist das Zitat, wie Gramsci es benutzt. Das geht: Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Die Version mit den Monstern, die sieht man auch sehr oft, die auch in der Einführung erwähnt wurde, die geht auf den Slavoj Žižek zurück, und er hat sich das wahrscheinlich einfach falsch erinnert oder ausgedacht. Aber so steht es auf jeden Fall bei Gramsci. Das von Žižek hat sich sehr verselbstständigt. Jetzt ist das Problem bei diesem Begriff des Interregnums, der taucht wirklich nur in diesem Zitat auf. Ansonsten benutzt den Gramsci nicht. Und dieses Zitat alleine sagt auch noch nicht viel. Deswegen würde ich jetzt mal kurz probieren herauszuarbeiten, in welchem Kontext er das denn benutzt und was wir denn dann überhaupt von diesem komischen Begriff lernen können. Denn Gramsci verwendet das benutzt dieses Zitat in Hinblick auf die Zwischenkriegskrise, also die wirtschaftliche Krise in den 20er und 30er Jahren, die seines Erachtens nach keine rein konjunkturelle Krise ist, also dieses zyklische Auf und Ab, sondern eben eine strukturelle Krise. Und er sieht sozusagen strukturell in die Krise gekommen, die liberale Epoche des Kapitalismus. Das ist sozusagen seiner Meinung nach das Alte, was stirbt. Als Grund sagt er dann, der Grund ist der tendenzielle Fall der Profitrate. Das ist so ein Gesetz von Marx, und im Marxismus ist man sich nicht einig, ob das denn stimmt, aber es ist auf jeden Fall immer eine gute Erklärung, wenn es um Krisen kommt, aber das braucht uns auch eigentlich nicht weiter interessieren. Und Gramscis Analysen sind aber, glaube ich, gerade dadurch fruchtbar, dass er eben untersucht, wie diese Krise von dem Ökonomischen eben auf den politischen Raum überspringt. Und was er da beschreibt, ist vielleicht auch ein bisschen hilfreicher für uns, um zu verstehen, wie denn ein Interregnum aussieht. Und da habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht. In der Nachkriegszeit bekommt der Hegemonieapparat Risse und die Ausübung der Hegemonie wird immer schwieriger. Praktisch äußert sich die Krise in der ständig wachsenden Schwierigkeit, Regierungen zu bilden, sowie in der ständig wachsenden Instabilität der Regierungen selbst. Und sie hat ihren unmittelbaren Ursprung in der Vervielfältigung der parlamentarischen Parteien und in den permanenten inneren Krisen dieser Parteien. Das Interregnum ist aber nicht nur davon geprägt, dass das Alte stirbt, sondern wie es in dem Zitat heißt, dass das Neue eben auch nicht geboren werden kann. Und das Neue sind laut Gramsci Hegemonieprojekte, also man könnte auch sagen politische Projekte, Hegemonieprojekte, die sozusagen gegeneinander um ihre Verallgemeinerung kämpfen, also die darum kämpfen, quasi die liberale Epoche des Kapitalismus abzulösen, also die um die Thronfolge kämpfen, könnte man sagen, wenn man in diesem Bild des Interregnums bleibt. In der heutigen Forschung werden Hegemonieprojekte so ein bisschen weiter definiert, als das Gramsci vielleicht wollte. Da wird dann gesagt, genau, das sind sozusagen Parteien, Akteure, Organisationen, aber auch Strategien, die sich sozusagen bewusst oder unbewusst vereinen, ineinandergreifen und in gewisser Weise genau dadurch in die gleiche Kerbe schlagen, dass sie eben die gleichen Antworten auf die Fragen der Zeit liefern und eben einen möglichen Ausweg aus der Krise und eine mögliche Zeit nach der Krise irgendwie ausmalen und dann eben gegeneinander um Verallgemeinerung kämpfen. Wenn wir das Ganze ein bisschen sozusagen die Zwischenkriegskrise darstellen wollen, dann haben wir also den Liberalismus und dann kommt der tendenzielle Fall der Profitrate und danach kommt was anderes. Und Gramsci unterscheidet da drei Hegemonieprojekte. Das erste würden wir heute Faschismus nennen. Er nennt das Cäsarismus oder Bonapartismus in den Texten, was sicherlich mit der Gefahr von Zensur zusammenhängt. Und da ist sozusagen die Idee, ja, die Krise des Liberalismus, die lösen wir einfach, indem wir sozusagen staatlich in die eingreifen, in die private Produktion. Die Produktion bleibt privat, aber wir lenken die staatlich. Und die Hegemoniekrise, die lösen wir, indem wir zum einen die Politik zunehmend militarisieren, zum anderen haben wir quasi unsere charismatischen Führer. Und alles, was der charismatische Führer nicht im Alleingang regeln kann, das wird dann eben geregelt durch den Ausbau der staatlichen Zwangsapparate. Also da wird dann sozusagen ganz diktatorisch, terroristisch über die eigene Bevölkerung geherrscht. Das zweite Hegemonieprojekt nennt er den Fordismus. Der Begriff ist diese Woche auch schon ein paar Mal gefallen, geht auf Henry Ford zurück. Manchmal heißt es bei ihm auch Amerikanismus in seinen Texten. Und da ist sozusagen die zentrale ökonomische Antwort, die Rationalisierung, also der Taylorismus. Charles Taylor war quasi der Erfinder des Fließbandes, der erlaubt quasi eine Produktivkraftsteigerung, die sozusagen aus dieser Zwischenkriegskrise herausführen soll. Gleichzeitig gibt es höhere Löhne, die erfüllen sozusagen eine mehrfache Funktion. Zum einen sind sie eine Entschädigung für die immense Tristesse, die die Arbeiter am Fließband zu erfahren haben. Charles Taylor beschrieb auch den idealen Arbeiter als einen dressierten Gorilla und Gramsci greift das auch immer wieder auf, dieses Zitat. Zum anderen erlauben die höheren Löhne eben auch eine höhere Nachfrage und bilden damit sozusagen Grundlage für zukünftiges Wachstum. Und außerdem bedarf die Hegemonie im Fordismus tendenziell weniger politischer und ideologischer Vermittlung, so Gramsci, weil sie sozusagen eine gewisse Legitimität des Kapitalismus aus den Fabriken selbst entspringt, weil sozusagen die Ausbeutung nicht mehr so ganz offensichtlich zutage liegt wie im Liberalismus, der ja eher durch Hungerlöhne gezeichnet war. Und als letztes haben wir natürlich den Sozialismus, der will die Produktionsmittel vergesellschaften und das Ganze dann rätedemokratisch regeln. Und die drei befinden sich nun also im Thronfolgekampf, der ja, wie wir wissen, auch sehr blutig verlief. Und wenn man sich das so anschaut und so quasi auf das Interregnum schaut, dann sehen wir also, offensichtlich ist ein Interregnum gezeichnet dadurch, dass es eine Hegemoniekrise gibt und gleichzeitig dadurch, dass es diesen Thronfolgekampf gibt. Und dann gibt es sozusagen auch Definitionen aus der heutigen Zeit. Und die finde ich zum Beispiel ganz gelungen. An interregnum may be defined as a period of uncertainty, confusion and disagreement among the dominant elite, in which former ideologies, although they still have institutional power, lose traction and become disoriented. In periods of interregnum, several ideologically conflicting hegemonic projects struggle for potential hegemony, each with its own solution to the crisis of the previous system. Das war der erste Teil. Meine These im kommenden Teil wird also sein, dass sozusagen Wachstum und Klimakrise die zentralen Fragen sind und dass wir derzeit sozusagen in einem Interregnum leben, in dem unterschiedliche Antworten auf die beiden Fragen gegeben werden und das zunehmend zu sozusagen den entscheidenden Faktoren in der Strukturierung der politischen Landschaft wird. Und weil Wachstum und Klima viel handfester sind als Hegemonie und man die messen kann, machen wir das auch. Genau, was wir hier sehen, ist sozusagen die jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf das ist, damit kann man so tendenziell die Produktivität oder sozusagen das Produktivitätslevel einer Gesellschaft messen oder die Größe der Volkswirtschaft. Das ist jetzt nicht perfekt, sowas wie Hausarbeit kommt da nicht vor, der informelle Sektor kommt da nicht vor, aber es ist ungefähr der beste Indikator, den wir haben, um Wirtschaftswachstum zu messen. Und das sehen wir hier von 1960 bis 2020 und die roten Punkte, das sind sozusagen die Wachstumsraten in den OECD-Ländern. In der OECD sind so 38 Länder, unter anderem eben die reichsten Länder der Welt, also so EU, Nordamerika, Australien, Japan, solche Länder. Und in grau sehen wir dann sozusagen die gesamte Welt, die Wachstumsrate für die gesamte Welt. Und bei den roten Punkten, da sind so vertikale Linien dran, die laufen alle auf eine Baseline hinaus. Und die Baseline beträgt 2%, das war sozusagen zwischen 1961 und heute das durchschnittliche Wirtschaftswachstum innerhalb der OECD. 2% klingt jetzt nicht viel und dieser Graph sieht auch sehr statisch aus, aber ich glaube, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, dass das die Wachstumsraten sind und 2% jährliches Wachstum heißt, dass sich die Volkswirtschaft aller 36 Jahre verdoppelt. Also das ist immer noch sozusagen, das ist eigentlich geht das sozusagen, wenn wir uns den Umfang angucken, sehr steil hoch und zwar beschleunigt hoch. Was sehen wir jetzt an dem Graphen? Wir sehen, es gibt sowas wie einen Konjunkturzyklus, es geht immer mal hoch und immer mal runter, aber wir sehen vor allem zwei sehr tiefe Einschnitte. Das eine ist die Finanzkrise 2007-08 und das andere die Covid-19-Pandemie. Und was wir eben auch noch sehen, ist, dass die OECD-Staaten zunächst erstmal schneller wachsen als der Rest der Welt, aber seit Anfang der 2000er der Rest der Welt deutlich schneller wächst als die OECD-Staaten. Also wir sehen, dass dieses Problem des Niedrigwachstums hauptsächlich ein Problem der allerreichsten Staaten auf der Welt ist. Und was sehen wir noch? Wir sehen, dass die Wachstumsraten tendenziell sinken. Wenn wir uns den Graph so dreiteilen und wir gucken die ersten 20 Jahre an, dann sind innerhalb dieser 20 Jahre 4 Jahre, die unter diesen 2% Durchschnitt performen. Im zweiten Drittel sind es 6 Jahre und im dritten Drittel 16. Also es geht bergab mit den Wachstumsraten. Das ist so ein bisschen, was man mitnehmen kann aus dem Graphen. Was bedeutet es aber? Zunächst gibt es sehr unterschiedliche Ideen, warum es zu diesem Niedrigwachstum kommt. Als erstes ist da die säkuläre Stagnation von Larry Summers zu nennen. Der war mal der Chef der US-Notenbank, der war auch mal Finanzminister da. Und den kann man so ein bisschen beschreiben als den von der Finanzkrise geläuterten Neoliberalen. Der sagt sozusagen, das ist säkuläre Stagnation. Also wir erleben gerade, dass sozusagen die Investitionsquoten, die gehen einfach zurück, obwohl die Profitraten eigentlich ganz okay sind und stattdessen sparen die Kapitalisten ihr Geld einfach. Und was man früher immer gemacht hat im Neoliberalismus ist, wir haben sozusagen eine antizyklische monetäre Wirtschaftspolitik gemacht. Also wenn die Leute nicht investieren wollen, dann drehen wir die Leitzinsen runter, dann können die sich sozusagen leichter Geld leihen und dann investieren die wieder mehr und dann läuft das. Und jetzt nach über 10 Jahren Niedrigzinspolitik und Monetary Easing, also so heißt das, wenn die Zentralbank so ein bisschen Geld druckt, um die Geldmenge zu erhöhen in der Hoffnung, dass dann mehr investiert wird, haben diese ganzen Instrumente des Neoliberalismus nicht gegriffen und deswegen müssen wir jetzt mal wieder über gute keynesianische Fiskalpolitik nachdenken, das sagt so Larry Summers. Auf der anderen Seite sind so Marxisten, zum Beispiel Robert Brenner und Aaron Benanaff, die stehen hier nur, weil die vollkommen unterschiedliche Erklärungen für den Long Downturn haben, aber beide behaupten, es gibt einen Long Downturn. Die sagen sozusagen, das Niedrigwachstum, das hat eigentlich schon in den 70ern angefangen und der ganze Neoliberalismus, das war nur so ein Pflaster und jetzt fällt das Pflaster halt ab. Genau, also es gibt unterschiedlichste Erklärungen dafür, da müssen wir aber so detailliert auch nicht drauf eingehen, sondern wichtiger ist, glaube ich, was sind denn die Folgen? Und niedriges Wachstum bedeutet für Marxisten zumindest immer Überakkumulation, also es gibt quasi mehr Kapital als sinnvolle Verwendung für Kapital. Und die Folgen davon sehen wir, zum einen in niedrigen Investitionsquoten, zum anderen im Hochrisikokapitalmärkten, also so Sachen wie diese Elektroscooter, die man sich ausleihen kann, oder so Startups wie WeWork, so Dinge wie Bitcoin oder NFTs oder auch so Scams wie Theranos, wo irgendwie gutgläubige Investoren verarscht werden. Das ist eigentlich nur vorstellbar in Zeiten, wo sozusagen das Kapital ganz frenetisch nach produktiven Anlagemöglichkeiten sucht und nach irgendjemand, der ihnen Prozente verspricht. Und gleichzeitig sehen wir sozusagen so ein bisschen die Gegenbewegung, nämlich dass sozusagen Kapital in die Grundrentestrategie einsteigt. Wir haben sozusagen einen Immobilienboom und eine weltweite Housing Crisis, vor allem in den großen Städten, wo quasi haufenweise Kapital einfach angelegt wird in Wohnungen. Und es gibt so diese Erzählung, dass das einfach daran liegt, dass alle in den hippen Großstädten leben wollen. Das ist selbstverständlich nicht der Fall, sondern es liegt daran, dass die Mieten so stark steigen. Liegt daran, dass das Kapital quasi nach sicheren Anlagemöglichkeiten sucht. Ein klassisches Beispiel ist San Francisco. Da gibt es 40.000 leerstehende Wohnungen und je nach Schätzung zwischen 8.000 und 19.000 Obdachlose. Das heißt, für jeden Obdachlosen gibt es 2 bis 4 Wohnungen. Aber diese leerstehenden Wohnungen wurden natürlich nie in der Intention gebaut oder gekauft, dass da jemand einzieht, sondern es sind reine Wertanlagen. Es gibt aber auch noch, genau, das könnte man sagen, das sind die unterschiedlichen Krankheitserscheinungen, die wir auf der ökonomischen Ebene gerade erleben. Und das muss natürlich aktuell politisch irgendwie im Rahmen gehalten werden. Da wird dann irgendwie über Mietdeckel diskutiert und was auch immer, weil sonst fliegt uns halt die Gesellschaft um die Ohren, wenn man damit sozusagen nicht das irgendwie im Rahmen hält als Politik. Es gibt aber noch mehr Konsequenzen des Niedrigwachstums, glaube ich. Und eine ganz zentrale ist, dass Umverteilung zunehmend zum Nullsummenspiel wird. Also alles, was A in Zukunft mehr bekommen soll, muss man eben B wegnehmen, wenn sozusagen das, was man verteilen kann, der Kuchen nicht größer wird. Das untergräbt tendenziell, was man so den fordistischen Klassenkompromiss nennen könnte. Also diese Zeit, in der sowohl Gewerkschaften als auch das Kapital quasi auf eine gemeinsame Strategie gefunden haben, möglichst stark zu wachsen, weil dann haben beide mehr davon, die einen mehr Löhne, die anderen mehr Profite und so kann man quasi so eine friedliche Koexistenz in der Fabrik und in der Gesellschaft voranbringen mit sozusagen so ganz engen Aushandlungsprozessen, wie viel steigen jetzt die Löhne genau, ohne dass die großen Fragen von Ausbeutung und Antagonismus gestellt werden, das wird zunehmend untergraben. Genau, weil sozusagen auch einfach das Angebot an die Gewerkschaften, hier haltet mal die Füße still, dann gibt es erst Schwarz-Weiß-Fernseher, dann Farbfernseher und eure Kinder, die werden in Reichtum leben, das funktioniert einfach nicht mehr unter Niedrigwachstum. Das heißt auch, dass sozusagen die politischen Parteien, die diesen fordistischen Klassenkompromiss zu ihrem Kernversprechen gemacht haben, extrem Stimmen verlieren. Also ich glaube auch die Krise der Sozialdemokratie kann man darauf zurückführen, dass das einfach Umverteilung kein befriedendes Projekt mehr ist, wenn es sozusagen in Zeiten des Niedrigwachstums. Und gleichzeitig müssen natürlich alle politischen Projekte irgendwie beantworten, wie soll denn ein Wohlfahrtsstaat aussehen, wenn wir nicht mehr so richtig umverteilen können. Gleichzeitig, das ist jetzt der letzte Punkt auf dieser Folie, sind auch einfach neue Strategien gefragt, wie man denn das Wachstum wieder ankoppeln kann. Weil also zumindest Larry Summers ist sich sicher und ich meine, der ist quasi der Prophet des Neoliberalismus gewesen, dass es mit dem Neoliberalismus nicht mehr klappt. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Graph, der ist viel einfacher. Hier sehen wir die CO2-Emissionen auch wieder jährlich durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und das sind quasi so Schätzungen, die sehr weit zurückgehen. Und man sieht so, ja, es geht bergauf. So 18. bis 19. Jahrhundert ist fast nichts los. Dann im 20. Jahrhundert sieht das fast so ein bisschen exponentiell aus. Und im 21. Jahrhundert bremst das vielleicht ab, vielleicht aber auch nicht, ist so ein bisschen schwer auszumachen. Genau. Wenn wir das beides jetzt übereinanderlegen für die letzten 60 Jahre, dann sehen wir zunehmend, dass die CO2-Ausstöße eigentlich nur rückläufig waren, wenn das Wachstum negativ war. Also wenn die Wirtschaft geschrumpft ist, dann haben wir auch weniger CO2 ausgestoßen. Man sieht das, ja genau, zum Beispiel 2020 oder eben auch 2008, 2009 ganz gut. Das zeigt nochmal, wie drängend sozusagen Lösungen für die Klimafrage sind und wie stark wir da noch zu Beginn stehen. Also das Decoupling, von dem immer gesprochen wird, dass man sozusagen einfach das Wirtschaftswachstum und die Treibhausgasemissionen voneinander abkoppelt, also da ist noch nichts passiert in der Hinsicht. Und ich glaube, das macht sozusagen diese hohe Dringlichkeit, macht eben auch die Klima- und die Wachstumsfrage so wichtig. Im nächsten Teil würde ich jetzt aber argumentieren, dass beide Fragen noch viel grundsätzlicher zusammenhängen, als das dieser Graph suggeriert. Und zwar, weil sozusagen die politischen Akteure Klimafragen schon als Wachstumsfragen behandeln oder die so framen. Und zum Framing von Klimafragen als Wachstumsfragen habe ich so ein paar Zitate mitgebracht aus dem deutschen Kontext von AfD und Grünen, die sozusagen die Extrempositionen in Sachen Klima einnehmen im parteipolitischen Spektrum und die auch noch sehr junge Parteien sind. Also dass sozusagen neue Parteien entstehen, haben wir vorhin auch im Gramsci-Zitat gelesen. Beides sind sozusagen ja die jüngsten Parteien im deutschen Parteienspektrum. Und genau, die setze ich jetzt mal in so ein kleines Gespräch miteinander. Und das sollte eigentlich als letztes kommen, oder? Egal. Wir fangen mit dem grünen Zitat an, weil das steht nämlich zuerst auf meinem Zettel. Die Grünen sagen, eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft sind die beste Chance, um bestehende Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und neue zu schaffen. Die ökologische Modernisierung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen und kann zu einer Renaissance von Industriearbeitsplätzen führen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren Hunderttausende neue Jobs entstehen. Und die AfD antwortet darauf, wenn die deutsche Autoindustrie ins Rutschen kommt, droht das ganze Land in die Krise zu stürzen mit schwerwiegenden Folgen, denn ohne Wohlstand werden wir unseren Sozialstaat nicht mehr leisten können. Dann die Grünen wieder, wir wollen die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft vorantreiben, damit Unternehmen Vorreiter bei klimaneutralen Produkten und Prozessen werden können. So können sie im internationalen Wettbewerb um die Technologien von morgen bestehen und wir unseren Wohlstand klimagerecht bewahren. Die AfD sagt wieder, die hierzu geplante zwangsweise Senkung der CO2-Emissionen um mehr als 85% würde den Wirtschaftsstandort schwächen und den Lebensstandard senken. Mit diesen großen Veränderungen entstehen neue Geschäftsfelder, neue Industriezweige, neue Arbeitsplätze. Dann die Klimahysterie betont unseren Wohlstand. An dem Punkt kommt es nämlich. Klimaneutralität ist die große Chance für den Industriestandort Deutschland, sagen die Grünen. Und die AfD sagt, Deutschlands industrieller Kern schmilzt dahin. Es ist, glaube ich, ja, klar geworden. Wenn wir jetzt sozusagen probieren, dieses von vorhin, dieses kleines Flussdiagramm nochmal für heute zu entwickeln. Oder wenn ich das versuche, weil wird jetzt sehr thesenhaft und so wie ich Dinge einschätze, dann haben wir irgendwie oben, bei einigen steht da oben der Neoliberalismus, bei den Marxisten dann irgendwie was Größeres. Deswegen, ich habe da jetzt Postfordismus hingeschrieben, ich bin mir da auch nicht sicher. Dann haben wir irgendwie unterschiedliche Krisenprozesse. Aber das Wichtige ist, was kommt dann hinten raus? Und ich glaube, dass es auch Sinn macht, drei Hegemonieprojekte aktuell zu unterscheiden. Und das erste habe ich das Hegemonieprojekt der Protektion genannt. Die Beispiele, an die ich da so gedacht habe, sind zum Beispiel die AfD, Donald Trump und der Brexit, also sozusagen die rechtspopulistischen Herausforderungen von Globalisierung und Neoliberalismus. Als zweites haben wir das Hegemonieprojekt des Marktes. Da habe ich an so die Ampelkoalition gedacht, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, also Projekte, die sozusagen versuchen, den Neoliberalismus fortzusetzen und sich dabei aber zunehmend zwischen den Stühlen wiederfinden. Macron ist ein klassisches Beispiel, der sozusagen kulturell einen auf sehr liberal macht, aber sozusagen eigentlich ohne seine Polizei überhaupt nicht regierungsfähig wäre, weil er sozusagen einen sehr repressiven, autoritären Regierungsstil hat. Grundsätzlich vorab, das Hegemonieprojekt des Marktes ist das, was am weitesten ausfranst und was ich am wenigsten klar fassen konnte. Und als letztes ist, glaube ich, das Hegemonieprojekt der Investitionen. Ich glaube, da gehören Teile der Grüne und Teile der Linke dazu, aber eben auch radikalere Bestrebungen in etablierteren Parteien, also so die ganzen Bewegungen um Sanders, die entstanden sind bei den US-Demokraten oder eben auch um Corbyn in der Labour-Partei. Also so, man könnte sagen, die Reste des Linkspopulismus fließen da auch noch mit ein. Der Green New Deal in den USA, der European Green Deal geht auch in diese Richtung, auch wenn da viel heiße Luft drin zu sein scheint, so wie ich das sehe. Und alles, wo Just Transition draufsteht, das geht eigentlich auch in diese Richtung, glaube ich. Genau, es gibt der Vollständigkeit halber auch sehr viel radikalere Antworten auf die Fragen von Klima und Wachstum. Am bekanntesten dürfte da wohl Postwachstum sein, also die Idee, dass wir vielleicht einfach eine schrumpfende oder eine gleichbleibende Wirtschaft haben sollten. Eine andere Idee ist zum Beispiel der Ökoleninismus, den Andreas Malm vertritt. Ich glaube, dass beide nicht mehrheitsfähig sind und sozusagen ein Randdasein in diesem Thronfolgekrieg spielen und deswegen werde ich die ignorieren, sondern mich sozusagen auf die großen drei Hegemonieprojekte konzentrieren. Genau, was wollen die jetzt aber konkret? Und wie kann man die denn umreißen? Was ist denn sozusagen die Idee dahinter? Und was macht diese Hegemonieprojekte überhaupt zu Hegemonieprojekten, wo irgendwie die unterschiedlichen Antworten, die geben auf unterschiedliche Fragen, eben sinnvoll zusammenpassen? Das werde ich jetzt mit Hilfe einer Tabelle versuchen nachzuvollziehen. Als erstes ist die Frage, was ist denn die Wachstumsstrategie? Und ich glaube, die Wachstumsstrategie für das Hegemonieprojekt der Protektion könnte man als Industrialismus bezeichnen, vielleicht auch als ökonomischen Nationalismus. Die Idee ist, wir machen niedrige Steuern, keine Regulation, aber hohe Einfuhrzölle, und damit können wir sozusagen die Industrie in unserem eigenen Land wieder anregen, und die schafft dann wieder das Wachstum, was uns sozusagen in der Nachkriegszeit so rosige Zeiten gebracht hat. Und bei Trump ist das, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass das sozusagen das Ziel ist, sozusagen die Unternehmen nicht mit Regulationen belasten, aber sozusagen Einfuhrzölle einführen, um sozusagen sie vor dem globalen Wettbewerb abzuschützen. Die AfD ist noch stärker neoliberal geprägt als so Trumps Wirtschaftspolitik. Vor allem ist sie auch jetzt nicht so kritisch gegenüber der Globalisierung, aber ich glaube, sie bewegt sich auf jeden Fall auch in so eine Richtung. Gerade mit den sozusagen immer noch rechteren Flügeln, die immer mehr Einfluss gewinnen, wo dann Höcke so von einer organischen Marktwirtschaft spricht und eigentlich so das klassisch Ordoliberale, was zur Gründung sehr präsent war in dieser Partei, immer mehr an den Rand gedrängt wird. Das Hegemonie des Projekt des Marktes, das setzt, glaube ich, auf Finanzialisierung und Globalisierung. Also die Idee ist, wenn wir die Kredit- und Kapitalmärkte erweitern und deregulieren, den Weltmarkt immer mehr ausbauen, dann kommen auch wieder Profite und dann kommen auch wieder höhere Investitionsquoten und deswegen Wachstum. Und wenn das halt nicht kommt, dann machen wir weiter eben genau diese angebotsorientierte monetäre Politik, also Niedrigzinsen, Monetary Easing, und irgendwann wird es schon klappen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, deren Idee, wie Wachstum wiederhergestellt wird. Wir müssen einfach, ja, irgendwann wird es schon klappen. Die alten Rezepte sind zwar alt, aber die funktionieren noch. Und ich glaube, dass die Strategie des Hegemonieprojekts der Investitionen kann man als Smart oder Green Growth bezeichnen. Also die Idee ist so ein bisschen, dass man den Modernisierungsdruck des Klimawandels nutzt für den eigenen Konkurrenzvorteil. Also wer sich als erstes anpasst, der ist sozusagen auch den anderen voraus. Und kann dann später davon profitieren. Also sozusagen, wir bauen das ganze Land zu einem reinen wirtschaftlichen Early Adopter um. Was sind jetzt sozusagen die Wachstumsmotoren? Also was sind die Branchen, die quasi das Wachstum vorantreiben und den Rest der Volkswirtschaft hinter sich herziehen sollen? Ich glaube, beim Hegemonieprojekt der Protektion ist das produzierende Gewerbe, und Trump hat es auch sehr klar gemacht mit hier Kohle und Stahl, das ist so unsere industrielle Backbone der USA. Und auch die AfD macht es in ihrer klimapolitischen politischen Kommunikation immer wieder klar, dass sie sich eigentlich so rauchende Schlote wünscht, so ein ganz klares industrialistisches Bild. Beim Hegemonieprojekt des Marktes habe ich hier Exporte und Finanzmärkte stehen, weil ich mir, was zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber genau, ich glaube, da gibt es vielleicht auch mehr nationale Differenz. In Deutschland zum Beispiel ist das exportorientierte produzierende Gewerbe extrem relevant. Und da ist sozusagen die Exportfähigkeit des Landes hochzuhalten oberste Priorität dieses Hegemonieprojekts. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel gibt es kein exportierendes, produzierendes Gewerbe mehr, dafür quasi Finanzdienstleistungen und den sozusagen den Zugang auf den globalen Markt und dem globalen Markt den Zugang auf die Finanzdienstleistungen in der City of London zu ermöglichen, ist da, glaube ich, die zentrale Idee. Und in Hegemonieprojekt der Investitionen ist sozusagen der Wachstumsmuster sind Dienstleistungen, wissensintensive Industrien, Forschung und Bildung, Hochtechnologie und Digitalisierung. Also all die Dinge, die man machen kann, ohne allzu viel CO2 auszustoßen. Aber ich glaube, auch hier gibt es wieder sehr große Unterschiede in nationalen Kontexten. Deutschland zum Beispiel war ja mal führend in der Photovoltaikindustrie, und die Grünen, die in ihrer politischen Kommunikation spielt das auch jedenfalls auch noch ganz große Rolle, dass man sozusagen an das Solarland Deutschland erinnert und dass man da so wieder sozusagen quasi wieder Vorsprung gegenüber China ausbauen müsste und so weiter. In den USA ist natürlich die Informations- und Kommunikationstechnologie sehr viel stärker, und da richtet sich dann auch das Hegemonieprojekt der Investitionen dort dann eher drauf. Genau, als nächstes, weil das eben auch mit diesen ganzen Wachstumswirtschaftsfragen zusammenhängt, was ist denn jetzt mit dem Staatshaushalt? Und ich glaube, das Hegemonieprojekt der Protektion könnte man zusammenfassen als niedrige Steuern, niedrige Sozialausgaben, aber hohe Subventionen, und zwar für die klimaschädlichen Industrien. Bei Trump ist das, glaube ich, auch sehr klar geworden. Da wurde sozusagen die Unternehmenssteuer gekappt. Dafür gab es dann eben Einfuhrzölle. am Ende hat das nicht zu einer Konsolidierung des Haushaltes geführt in den USA, auch nicht vor der Covid-Krise. Aber das war vielleicht auch nicht die höchste Priorität von Trumps Wirtschaftspolitik. Das ist aber die höchste Priorität der Wirtschaftspolitik in der oder der Haushaltspolitik beim Hegemonieprojekt des Marktes. Da geht es wirklich um Austerität und die schwarze Null, also niedrige Steuern, niedrige Sozialausgaben, niedrige Subventionen. Und ich glaube, das Hegemonieprojekt der Investitionen ist genau das Gegenteil. Hohe Steuern, hohe Sozialausgaben, hohe Subventionen, aber diesmal für sozusagen klimaneutrale, wissensintensive Industrien. Und da könnte man vielleicht auch noch die Nähe zur Modern Monetary Theory kurz erwähnen. Das ist so eine Geldtheorie und die wird dann zum Gewährsmann genommen, um zu sagen, dass sozusagen eine sehr, sehr viel höhere Staatsverschuldung eigentlich überhaupt kein Problem ist, anders als sozusagen eher so in der Austeritätslogik oder der Austeritätslogik nahestehende ökonomische Theorien behaupten. Wird dann einfach behauptet, ja, wir können uns verschulden, so hoch wie wir wollen. Das macht eigentlich nichts, das schadet niemandem. Genau, die nächste Zeile heißt Kapital. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber es geht quasi um Kapitalfraktionen, also um bestimmte Wirtschaftszweige, die tendenziell von diesen Hegemonieprojekten bevorteilt werden würden und deswegen auch bereit sind, die zu unterstützen. Wie wir von einem englischsprachigen Zitat gesehen haben, geht es ja in der Hegemoniekrise eben auch um sozusagen eine Brüche innerhalb der herrschenden Klasse, innerhalb der Elite. Und ich glaube, genau darauf zieht es so ein bisschen an. Und dann habe ich mir noch so rein fiktive Unternehmen ausgedacht, die da zum Beispiel drunter fallen würden. Und beim Hegemonieprojekt der Protektion ist sozusagen Industrie mit dem Fokus auf den Binnenmarkt besonders hervorzuheben. Die sind auch in der Vergangenheit durch Großspenden an die AfD aufgetreten. Besonders der Unternehmensverband Die Familienunternehmer wäre da hervorzuheben, die eigentlich alle sozusagen für den Binnenmarkt produzieren. Und Müllermilch ist das Beispiel, die auch in der Vergangenheit schon durch die Unterstützung von unterschiedlichen rechten politischen Projekten aufgefallen sind. Bei dem Hegemonieprojekt des Marktes ist sozusagen das Finanzkapital und die exportorientierte Industrie zu nennen, also alle die von weiterer Globalisierung und weiterem Fallen von Regulierungen grundsätzlich profitieren könnten. Volkswagen und Deutsche Bank stehen hier. Und beim Hegemonieprojekt der Investitionen sind sozusagen wissensintensive Industrien und innovative Unternehmen zu nennen. Ich habe dir jetzt mal BioNTech hingeschrieben, weil die sind sicherlich heiß drauf, noch ein paar mehr Subventionen abzugreifen. Die sind sozusagen führend in dem, was sie tun. Und die haben auch keine hohen CO2-Ausgaben. Die würden jetzt von der CO2-Steuer nicht stärker getroffen werden als alle. Genau. Kommen wir jetzt aber zum Eingemachten. Wie ist es denn jetzt mit dem Klima? Was ist denn da die Antwort? Und einige von euch haben vielleicht gedacht, beim Hegemonieprojekt der Protektion steht da jetzt irgendwie Klimaleugnung oder so. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Also wie von da sozusagen dem Klimawandel begegnet wird, ist in der Regel durch Ignoranz, Zweifel oder eben wirklich der Leugnung oder zumindest dem menschengemachten Klimawandel. Die AfD sagt, Klimawandel gibt's, aber das hat nichts mit uns zu tun. Aber ich glaube sozusagen, die Abschottung ist hier besser zu finden, weil ich glaube, dass es quasi kein Zufall ist, dass all die politischen Projekte, die Zweifel am menschengemachten Klimawandel streuen, auch die sind, die sich am stärksten gegen jegliche Form von Migration und Asyl stellen. Sozusagen das Hochziehen der Festung Europa wird dann sozusagen eine Absicherung Europas vor den sozialen Folgen des Klimawandels, weil eben Europa genauso wie Nordamerika einfach aus den Gründen, wo es liegt auf der Welt, tendenziell eher später von den Klimawandelfolgen getroffen werden wird als der globale Süden. Genau, bauen wir uns jetzt hier unsere kleine Festung und schotten uns von den Folgen ab, weil solange die es zuerst erwischt, nicht herkommen, können wir uns noch ein bisschen ein gutes Leben machen. Die Strategie des Hegemonieprojekts des Marktes ist Einpreisung. Das klassische Beispiel wäre eine CO2-Steuer. Und die Idee ist sozusagen, indem wir Externalitäten in das Marktgeschehen mit reinholen, findet der Markt dann die effektivste Lösung dafür. Also wenn wir jetzt einen Liter Benzin quasi sozusagen einen zusätzlichen Preis anhängen, der sozusagen für die Umweltschäden steht, die dieser Liter Benzin, wenn er verbrennt wird, anrichtet, dann wird das Benzin teurer und dann durch Angebot und Nachfrage läuft es dann einfach, dass weniger Benzin verbrannt wird. Und das Ganze hat natürlich nochmal einen ganz positiven, Beieffekt, ich habe gesagt, oder Nebeneffekt, ich habe gesagt, sozusagen die Idee, wie man Wachstum wiederherstellt, ist Finanzialisierung und genau das passiert eben zum Beispiel durch Einpreisung mithilfe von Zertifikatehandel. Auf einmal gibt es quasi neue Märkte, neue Finanzprodukte, die man handeln kann. Die Hoffnung ist, vielleicht kommt da ja wieder irgendwie mehr Profit rein, wenn wir mit mehr Sachen mehr Finanzmarkthandel betreiben. Und beim Hegemonieprojekt der Investitionen ist es sozusagen Regulation und Investition, die Strategien, um mit dem Klima umzugehen. Die Beispiele wären sowas wie ein harter Kohleausstieg oder ein Verbrennerverbot. Also man vertraut sozusagen nicht auf den Markt, nicht auf Angebot und Nachfrage, sondern der Staat entscheidet direkt, was wird unterbunden und was wird gefördert. Und unterbunden wird halt quasi klimaschädliche Wirtschaftszweige und gefördert werden klimaneutrale Wirtschaftszweige. Und welche Wirtschaftszweige was sind, das ist dann wieder große politische Debatte, wie man das mit der EU und der Klassifizierung von Atomstrom auch gesehen hat, wo es einige der Meinung waren, dass das jetzt grün ist und andere der Meinung waren, das ist nicht grün und nachhaltig. Genau, ich habe vorhin gesagt, man braucht, wenn Umverteilung zunehmend nicht mehr als befriedendes Element der Integration und des Wohlfahrtsstaates zur Verfügung steht im Niedrigwachstum, braucht man eine neue Idee, wie der Sozialstaat aussieht. Und ich glaube, da unterscheiden sich diese Hegemonieprojekte auch und das hängt auch wieder mit den ganzen anderen Punkten zusammen. Und genau, die Abschottung setzt sich fort im Hegemonieprojekt der Protektion, wo sozusagen Sozialstaat protektionistisch gemacht wird. Also wenn es schon immer weniger gibt und der Kuchen nicht wächst, dann müssen wir wenigstens sicherstellen, dass es nicht noch mehr hungrige Mäuler gibt. Das heißt, der Sozialstaat wird sozusagen exklusiv für die ethnische In-Group. Und Bittsteller von außen werden quasi abgewiesen und das wird sozusagen verkauft. Es wird zwar weniger, aber solange wir quasi unter uns bleiben, reicht es noch für uns alle und die da draußen, die können mal schön zur Hölle fahren. Das Hegemonieprojekt des Marktes setzt auf eine private Vorstellung von Sozialstaat, wo auch die Frage ist, wo steht dann noch der Staat? Also das Beispiel wären so private Vorsorgeversicherungen oder die Riester-Rente und auch hier ist sozusagen das effektive sozusagen die Leute sorgen für sich selbst und das Ganze führt wieder zur Finanzialisierung. Damit kann man dann wieder spekulieren, das Geld kann man wieder irgendwo anlegen, es wird sozusagen wieder ein neuer Bereich des Lebens vermarktet oder vermarktlicht, der vorher außerhalb dessen stattfand und das passt ja ganz gut zu der Idee, dass man dadurch Wachstum wiederherstellen kann. Und das Hegemonieprojekt der Investitionen, das geht investiv vor, sozusagen der investive Wohlfahrtsstaat, der probiert nicht umzuverteilen, sondern sozusagen den einzelnen Personen die Mittel an die Hand zu geben, um sich sozusagen um sich selbst zu kümmern. Da fallen dann quasi so sympathische Dinge drunter, wie staatlich finanzierte Bildung oder staatlich finanzierte Kinderbetreuung, aber eben auch die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die Wiedereingliederungsmaßnahme, all das ist auch investiver Sozialstaat. Und das passt natürlich auch sehr gut zu der Regulation, mit der man auf das Klima reagiert, weil wenn der harte Kohleausstieg kommt, dann werden die ganzen Kohlekumpels quasi in die Weiterbildungsmaßnahme gesteckt und dann löten die halt Batterien bei Tesla oder was weiß ich. So, das ist dann die Vorstellung. Eigentlich gibt es überhaupt keine sozialen Erschütterungen mehr, dadurch, dass ganze Industriezweige tendenziell stillgelegt werden müssen, weil wir schicken die einfach in die Weiterbildung. Genau, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spekulativen und probabilistischen Punkt, nämlich Unterstützung. Also ich habe vorhin schon erzählt, sozusagen, welche Kapitalfraktionen man denn tendenziell für diese Hegemonieprojekte mobilisieren kann. Jetzt sozusagen die Frage, welche Teile der nicht herrschenden Klasse kann man denn mobilisieren und eben auch sozusagen an die Wahlurne mobilisieren. Und das Ganze ist sozusagen probabilistisch. Das sind so, wo unterschiedliche Berufsklassen hintendieren in ihrer Wahlentscheidung. Und trifft natürlich nicht für jede einzelne Person zu. Aber genau, kleine Selbstständige beim Hegemonieprojekt der Protektion, niedrige Steuern und Einfuhrzölle, das wollten kleine Selbstständige schon immer. Kleine Selbstständige fanden auch schon immer rechtspopulistische Projekte gut. Ich glaube, wer da aber auch dabei steht, ist die Industriearbeiterschaft, die sozusagen vor sowohl Einpreisung, was sozusagen einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Branche, in der man arbeitet, bedeuten könnte, als auch vor Regulation, was die Branche vielleicht einfach verbieten könnte, stark getroffen werden, tendieren dann eher zum Hegemonieprojekt der Protektion und tendenziell auch der ländliche Raum. Und genau auf der anderen Seite, weil so rum ist es einfacher, das zu erklären, also beim Hegemonieprojekt der Investition finden wir dann genau das Gegenteil, also tendenziell Menschen mit Hochschulabschluss, die sozusagen auch eine Employability in den wissensintensiven Industrien mitbringen, also die da sozusagen qualifiziert dafür sind, dadurch, dass sie sich durch die Uni geschleppt haben. Tendenziell viel soziokulturelle Berufe, die freien Berufe und eben die Großstädte. Und genau, im Hegemonieprojekt des Marktes, das ist ganz so zwischen den Polen, da gibt es kein so klassisches Profil, außer die Figur des Managers, und da meine ich jetzt alles von Abteilungsleiter bis CEO, also Personen mit höherer Bildung, die aber sozusagen in einer organisatorischen Arbeitslogik sind, die lieben das Hegemonieprojekt des Marktes. Genau, und jetzt kommen wir zu noch einem schwierigen Punkt, nämlich der Ausblick. Laut Gramsci, oder zumindest so wie ich Gramsci verstehe, und mein Blick auf Gramsci ist schon für die Nerds geprägt von seiner Rezeption in der Regulationstheorie. Für alle, die nicht wissen, was das ist auch nicht so wichtig für das Thema, was wir hier heute besprechen. Aber genauso wie ich das verstehe, ist sozusagen für den Erfolg eines Hegemonieprojekts, den langfristigen Erfolg, vor allem auch ausschlaggebend, ob die Antworten, die auf die Fragen der Zeit gegeben werden, funktionieren. Also ob man diese Probleme lösen kann. Und da habe ich sozusagen meinen kleinen persönlichen Ausblick mit Plus und Minus markiert. Und wenn wir mit dem Hegemonieprojekt der Protektion anfangen, dann habe ich bezüglich Klima ein Minus. Ich glaube, das ist wenig überraschend, weil das wird ja mit Ansage gegen die Wand gefahren. Wir probieren das einfach zu ignorieren und die anderen trifft es eher. Und wir haben noch ein bisschen, ja, nach und neben uns die Sinnflut, sozusagen ist da die Idee. Beim Wachstum habe ich aber auch ein Minus gegeben, einfach aus der Erfahrung der Trump-Präsidentschaft. Vielleicht werdet ihr euch erinnern, da gab es so einen Einfuhrzollkrieg mit China bezüglich Stahl. Und es wurden sozusagen, ja, die beiden Nationalökonomien haben sich quasi abgeschottet gegeneinander mit Einfuhrzöllen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die US-Stahlhersteller extrem profitiert haben, dass sie nicht mehr mit sozusagen dem billigeren chinesischen Stahl in Konkurrenz standen. Das hat aber eben alle Unternehmen geschädigt, die auf Stahl angewiesen sind, weil die mussten jetzt entweder chinesischen Stahl plus Einfuhrzoll bezahlen oder den teuren US-Stahl kaufen. Unterm Strich insgesamt volkswirtschaftlich eine negative Bilanz, und das Einzige, was passiert ist, also da wurde kein Wachstum angeregt, da wurde einfach umverteilt, also von den Industrien, die Stahl brauchen, zu den Industrien, die Stahl herstellen. Ansonsten ist da eigentlich nichts passiert. Beim Markt steht bei Klima plus minus, ich habe hier als Notiz aufgeschrieben, besser als nichts, aber bis jetzt ist das meilenweit entfernt von einem erfolgreichen Pfad, also das IPCC, das schätzt, dass mit den aktuell implementierten Policies die Welt sich auf eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von 3,5 Grad einstellen muss. Und genau, so 1,5 Grad ist eigentlich, was so Leute, die Ahnung davon haben, sagen, was wir anpeilen sollten. Und 2,0 Grad ist okay, aber schmerzhaft. 3,5 ist dann natürlich wesentlich weiter oben. Und genau, vielleicht um das auch nochmal zu untermalen, dieses Decoupling, das ist auch eine Schätzung vom IPCC, also inwieweit die Carbon Intensity gesunken ist. Das Carbon Intensity bezeichnet sozusagen die Treibhausgasemissionen je Einheit Primärenergie. Und da war der Rückgang in 2010 bis 2019 bei nur 0,3% jährlich. Aber für die nächsten 30 Jahre brauchen wir, wenn wir 2,0 Grad haben wollen, 3,5% jährlichen Rückgang. Und wenn wir 1,5 Grad haben wollen, 7,7% jährlichen Rückgang. Genau, also das ist, so wie es jetzt gemacht wird, auf jeden Fall nicht in der Lage, vernünftig zu funktionieren. Aber genau, besser als nichts. Wachstum gibt es auch ein Minus, weil es funktioniert einfach wieder und wieder nicht. Zuletzt hat man das gesehen, zu Beginn der Covid-19-Pandemie gab es so ein bisschen Panik an der Börse, und dann wurde extremstes Monetary Easing betrieben, also noch viel krasser als 2007, 2008, haben die Zentralbanken einfach sozusagen quasi Geld in die Märkte geschossen, und es gibt so eine sehr schöne Grafik aus den USA, wo man sieht, wie die 3 Trillionen oder was das US-Dollar oder was das waren, unfassbar viel Geld, nach 3 Tagen eigentlich quasi wieder aus der Bilanz verschwunden sind. Und genau, jetzt mit der Inflation, mit dem Übergang zu höheren Leitzinsen, sagen eigentlich alle, die Ahnung von sowas haben, dass eine Rezession kommen wird, und ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Genau, deswegen Minus. Und beim Hegemonieprojekt der Investitionen steht hier ein Plus. Das ist aber in sehr dicken Klammern, würde ich behaupten. Also das ist sozusagen das am ehesten erfolgsversprechende Hegemonieprojekt, wenn es darum geht, tatsächlich sozusagen eine effektive Mitigation des Klimawandels durchzuführen. Aber es müsste eben konsequent durchgezogen werden. Und was wir zurzeit sehen, ist, dass das nicht passiert. Die Grünen sind, glaube ich, das beste Beispiel, wo man in Pressemitteilungen oder auch im Parteiprogramm extrem viel aus dem Hegemonieprojekt der Investitionen lesen kann. Aber wenn man sich dann den Koalitionsvertrag der Ampel anschaut, dann ist da eigentlich nur Markt drin. Genau, wie auch schon gesagt, der European Green Deal ist, glaube ich, auch hauptsächlich heiße Luft. Da passiert eigentlich nichts. Genau, und bei Wachstum steht hier ein Plus-Minus. Denn ich glaube, das Hegemonieprojekt der Investitionen wurde noch nicht großflächig genug eingeführt oder eingesetzt oder durchgezogen, um überhaupt zu scheitern. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen gemeiner Vergleich mit den anderen beiden, die halt sozusagen großflächig schon Realität waren und dabei gescheitert sind. Genau, das ist sozusagen so ein bisschen meine Einschätzung. Und das ist auch schon der Ende des Teils, den ich vorbereitet habe. Hier sind noch meine Quellen und alle Sachen, die ich nicht im Vortrag erwähnt habe, machen was ganz Ähnliches, was ich heute gemacht habe, nämlich sozusagen unterschiedliche Hegemonieprojekte mit einer gramscianisch-regulationstheoretischen Perspektive sich anschauen und die machen das alle im Detail ganz anders als ich, aber grundsätzlich kommt da die ganze Inspiration her für das, was ich heute erzählt habe. Genau, das ist sozusagen jetzt der Shoutout. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich wollte und ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar das Gefühl, dass das stimmt und wenn nicht, könnt ihr mir sagen, warum nicht. Und dafür ist dann jetzt die Diskussion da. Dankeschön.
Ja, dann würden wir direkt zum Fragenteil übergehen. Gibt es denn schon bereits irgendwelche Anmerkungen, Nachfragen, Verständnisfragen?
Ja, danke für den Vortrag, Jonas. Ich fand das sehr, es haben sich sehr viele Synapsen gefunkelt und so ein cooler Überblick. Ich habe mich gefragt, ob man vielleicht diese drei Hegemonieregime, ob man da nicht irgendwie den Markt und das Investitionsregime, ob man da irgendwie ein drittes, also das noch ein bisschen genauer unterteilen könnte. Also weil ich habe mich gefragt, ob so jetzt so die neue linke Sozialdemokratie, ob man denen recht tut, wenn man die so mit einem investiven Sozialstaat und sowas irgendwie zusammenschmeißt und wo dann eigentlich der, also ob es quasi zwischen Macron einerseits und den Grünen andererseits und dann nochmal so einem stark regulativen Projekt, ob man das nicht nochmal irgendwie genauer auseinander dividieren könnte und wo dann eigentlich der, ob es dann wirklich kein erfolgsversprechendes sozialistisches Projekt quasi geben könnte. Ja.
Also geben könnte, selbstverständlich kann es das geben. Meine Einschätzung wäre, das gibt es gerade nicht. Sozusagen nicht in der Weise, wie sozusagen der Sozialismus dabei Gramsci steht, als Massenorganisation mit riesigen Parteien, mit sozusagen auch einer mobilisierten Arbeiterschaft oder so. Sowas gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube auch so, genau, auch so Postwachstum hat keine mobilisierte Basis. Das sind so ein paar Studis. So. Oder Leute, die schon nicht mehr studieren. Aber es ist so, es sind eine Handvoll Leute und es ist nicht, ja, nicht in der Lage, sozusagen mehrheitsfähig zu werden. Ob man das noch unterscheiden könnte? Ja, klar. Also man kann da, glaube ich, 100 Sachen unterscheiden. Man kann das immer feiner machen. Ich glaube, was sozusagen, warum ich sozusagen Markt und Investitionen auseinandernehme, ist nicht, weil sozusagen empirisch es nicht einen Haufen Parteien oder Bewegungen oder Regierungen gibt, die eigentlich genau dazwischen stehen, die sich sozusagen mal hier, mal da bedienen, sondern weil es, glaube ich, unterschiedliche Logiken sind, wie man auf die beiden quasi zentralen Krisen von Wachstum und Klima reagiert. Und ein und dieselbe Regierung kann sich unterschiedlichen Logiken bedienen, würde ich behaupten. Oder ein und dieselbe Partei. Und das hängt dann auch, glaube ich, auch immer mit den Kräfteverhältnissen innerhalb diesen dieser Parteien zusammen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort für dich ist. Nö, gut, aber das ist die, die mir eingefallen ist.
Ja, vielen Dank auch von mir für den Vortrag. Ich hatte jetzt in Bezug auf die Frage von dir, ob ich das richtig verstanden habe, weil eigentlich wäre ja, so wie ich es verstanden habe, diese sozialistische oder überhaupt irgendeine andere nicht kapitalistische Alternative ja schon, kommt ja schon bei dir nicht vor, insofern du ja sagst, dass so wie Staat gerade funktioniert, zumindest in dem, was du als OECD-Zusammenhang oder so industrialisierter Norden oder postindustrialisierter Norden bezeichnet hast, global, weil ja Wachstums- und Klimapolitik quasi wie ein und dasselbe ist. Und habe ich dich, also ne, also das wäre ja eine, apropos Logik, eine ganz andere Logik, also eine sozialistische Antwort oder eine eben, ja, eine andere, würde ja diese Frage schon nicht so stellen. Also die würde ja nicht, und das ist quasi eine Nachfrage an dich, ob ich dich richtig verstanden habe, weil ich habe diese Folie mit Grüne und AfD, dieses Gespräch, schon so verstanden, dass es darum ging zu zeigen, dass es eben auch in der Logik der Grünen nicht um die Abschaffung von Wachstum als Grundvoraussetzung des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs geht. Also insofern wir eben Wachstum als Grundgedanken der Produktionsverhältnisse haben, haben wir es eben immer mit einer Antwort zu tun in der Klimapolitik. Also es wird gar nicht in Frage gestellt, sondern die beiden gehen zusammen. Und ob ich das richtig verstanden habe und ob daraus sich auch ergibt, warum zum Beispiel das kein wirklich mehrheitsfähiges Hegemonieprojekt auch gerade werden kann, weil es eben nicht die grundsätzlichen gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage stellt.
Ja, ich glaube, du hast es richtig verstanden. Also sozusagen, was die Hegemonieprojekte anbieten, sind different flavors of the same. Also sozusagen, wir kriegen dann ein bisschen anders funktionierenden Kapitalismus, aber das ist immer noch ein Kapitalismus. Und sozusagen die Grundpfeiler werden nicht angefasst, sondern es ist eher sozusagen, ja, also wer soll jetzt sozusagen wer soll uns jetzt sozusagen beherrschen, BioNTech oder VW? So. Ich glaube sozusagen, eine sozialistische Antwort auf diese Fragen ist möglich, aber ich glaube, die ist gerade nicht empirisch präsent im politischen Raum, sozusagen, sondern das ist sozusagen, das findet am Rand der Gesellschaft statt, nämlich vielleicht zum Beispiel hier, aber ist sozusagen, ist kein zentrales, weiß nicht, Feature, wenn man auf sozusagen von außen auf die politische Landschaft heute schaut, dann fällt einem nicht auf, dass es da auch vielleicht noch eine sozialistische Antwort irgendwo gibt, sondern dann sind, glaube ich, die drei Dinge die zentralen. Und wie man sich sozusagen, wenn man quasi linker steht als alles drei ist, wie man sich dann dazu verhalten muss, das ist nochmal eine Frage, wo ich mir auch sehr unsicher bin.
Ja, danke, Jonas. Ich habe mal vielleicht so eine Anregung. Also ich bin mir nicht sicher und vielleicht kannst du mich auch korrigieren, aber ich habe das Gefühl, dass in deiner schematischen Struktur vielleicht zwei Ebenen ein bisschen durcheinander gehen, wenn man jetzt vom Liberalismus ausgeht und dann die ersten drei Projekte kommen, dann findet sich da halt neben halt eher so einem Faschismus, Bonapartismus, wie auch immer, und dem sozialistischen Projekt der Fordismus. Und dann sieht es so aus, als wenn aus einem Sterben des Liberalismus die drei Möglichkeiten erwachsen würden. Da scheint mir der Fordismus gar nicht in einem Widerspruch oder etwas Neues zum Liberalismus zu sein, sondern der Fordismus ja auch eine Form war, wie sich der politische Liberalismus irgendwie auch weiter retten konnte. Und die Krise des Liberalismus erleben wir ja irgendwie wieder jetzt in neoliberaler Form. Und dann benennst du drei Projekte, die irgendwie mit, also drei Hegemonieprojekte, die sich Vorstellungen machen, wie eigentlich die Ökonomie restrukturiert werden kann. Das geht dann wieder mit anderen politischen Ideologien ja auch irgendwie einher, die versuchen durch hegemoniale Projekte, betreffen ja nicht nur die Ökonomie. Und da spielt ja der politische Liberalismus auch wieder eine wichtige Rolle und er versucht sich zu retten. Also sowohl bei dem Marketing als auch bei dem Investitionsschema. Und deshalb frage ich mich, also der politische Liberalismus ist ja nie gestorben und ich frage mich, ob zwei Ebenen da vielleicht durcheinander gehen, die so eine Basisüberbauvorstellung
haben. Jetzt unabhängig davon, ob diese Basisüberbauvorstellung wirklich Sinn macht, findet die sich bei Gramsci ja schon als im Namen von Struktur und Superstruktur. Und da frage ich mich, ob quasi die politischen ideologischen Hegemonieprojekte ein bisschen mit den politischen Projekten durcheinander gehen, wie die Ökonomie restrukturiert werden müssen. Also ich frage mich, ob sich da was jetzt auf irgendwie auf einer Ebene bei dir so wirkt, nicht eigentlich zwei unterschiedliche Ebenen betreffen. Also frage ich mich, ich bin mir auch nicht sicher, ich wollte das nur mal so als Anregung geben.
Ich weiß nicht, ob ich darauf so antworten kann, dass das irgendwie befriedigend für dich ist. Weil ich glaube, ich muss da auch noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, also das sozusagen das Erste, wo aus dem Liberalismus dann Bonapartismus, Fordismus und Sozialismus sozusagen als Nachfolgeprojekte hervorgehen, das ist ja sozusagen, wie ich zumindest Gramscis Verständnis der Zwischenkriegskrise verstanden habe. Und ich glaube, der Punkt ist dann nicht, dass der politische Liberalismus stirbt, sondern sozusagen, dass diese spezifische liberalistische Epoche des Kapitalismus sozusagen abgelöst wird durch eine andere Epoche. Das heißt nicht, dass es nicht noch sozusagen einen Haufen politische und ökonomische Liberale gibt, die durch die Gegend laufen und an den Liberalismus glauben und nicht auch, dass es keinen Einfluss mehr hätte auf wie die Leute denken, handeln und wirtschaften. Aber es ist sozusagen nicht mehr die dominante Form, in der sozusagen die auseinanderstrebende Gesellschaft, die eine kapitalistische Gesellschaft ist, probiert wird, zusammengehalten zu werden. Genau, das ist jetzt so ein bisschen, das ist zumindest die Antwort, die, glaube ich, die Regulationstheorie dir geben würde. Sozusagen, diese Ideen sind immer präsent, aber sind das die sozusagen wirksam sind in den materiellen Verhältnissen.
Ich hatte darüber nachgedacht, der Sieg des Marktes nach Gramsci kam ja sozusagen nicht einfach so, weil es eine hegemoniale Zustimmung unbedingt gab, sondern weil es die Krise, das Interregnum, hat sich zugespitzt in Krieg, Vernichtung und was auch immer man da jetzt aufzählen könnte. Und dann gab es eine Nachkriegsordnung, die das, keine Ahnung, Bretton Woods-System, bla bla bla. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine Zuspitzung von Krisen gibt, die zumindest Gefahren bergen, die in eine ähnliche Richtung gehen könnten, also ich spreche jetzt ein bisschen verklausuliert, aber dann ist es ja so, dass bei diesen drei Vorstellungen, die du da aufgezählt hast, fehlt natürlich eine. Und das ist natürlich Projekte der Verarbeitung des Klimas, politische Führung in Südostasien beispielsweise. Also Singapur zum Beispiel ist ein hochautoritärer Staat, aber kriegt es sehr gut hin, mit dem Klima umzugehen. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Indien oder so, oder Indonesien ist ein sehr großer Kohleproduzent auf der Welt. Aber in China zum Beispiel ist es ja sehr, da scheint es immer sehr einfach zu sein, Menschenmassen von links nach rechts zu schieben. Und da wird nicht auf das Individuum geschaut. Und ich frage mich einfach nur, ob man das noch ergänzen sollte, wenn man über solche Hegemonieprojekte spricht, wenn es dann sozusagen verschiedene Ordnungen gibt, die verhandelt werden auf Weltebene. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, vielleicht weiß ich, was du meinst. Ja, ich glaube, sozusagen Singapur liegt außerhalb der Reichweite meines Arguments. Da bin ich auch wirklich einfach, also wahrscheinlich wirklich absolut ungebildet in der Hinsicht. Also da kann ich nichts zu sagen. Aber genau, das ist jetzt alles, und das habe ich vielleicht nicht so explizit gemacht, die ganzen Sachen, die ich sozusagen erzähle, sind alle dann immer in so einem nationalen Kontext auf einmal oder vielleicht noch der EU-Kontext. Und es ist eigentlich nicht so so das Geopolitische kommt da jetzt nicht drin vor. Und das wäre aber, genau, das wäre, glaube ich, spannend, sich da auch mit Gramsci drauf zu schauen. Es gibt ja auch eine große Gramsci-Rezeption in den internationalen Beziehungen, aber da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner.
Was glaubst du denn, was die Bedingungen sind, unter denen dann eines dieser drei Projekte gewinnt?
Das ist, lass mich meine Glaskugel holen. Also das ist natürlich schwierig, so Voraussagen für die Zukunft zu machen. Und sozusagen das klassische, oder sozusagen das klassische Argument, das man in der Literatur findet, ist, naja, wenn eins dieser Projekte die aktuelle Krise zu aller Zufriedenheit beantwortet und gleichzeitig quasi die Integration genügend vieler Interessen ermöglicht, also zum Beispiel die kleinen Selbstständigen machen mit und das reicht dann, um quasi Taxifahrer knallhart auszubeuten oder so, und die sind quasi zu wenige, um sich zu wehren, dann funktioniert's. Das ist sozusagen, was die Regulationstheorie dann da sagen würde mit Bezug auf Gramsci. Also wenn es sozusagen Hegemonialität hergestellt werden kann durch genügend große Integration und durch eben eine effektive Antwort. Aber je nachdem, vielleicht habe ich mich deswegen auch so ein bisschen darum gedrückt, weil je nachdem, wen man fragt, woher das aktuelle Niedrigwachstum kommt, gibt es dafür Lösungen oder nicht. Also Larry Summers zum Beispiel, der quasi von einer Welt ohne Kapitalismus noch sich das überhaupt nicht vorstellen kann in so seinem Denken, für den müssen wir halt einfach wieder so klassisch keynesianistisch anfangen, quasi Fiskalpolitik wirklich zu betreiben. Also der Staat muss Geld investieren, um sozusagen aus der Rezession rauszuführen. Und sozusagen Schulen bauen, Straßen bauen, so Krams. Aber ich glaube, gerade die Marxisten, die sind tatsächlich eher so wie, ja, ich glaube, das mit dem Wachstum wird nie mehr was. Und es geht jetzt quasi nur noch bergab. Und da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das stimmt. Weil ich glaube, ja. Marxisten sind immer sehr schnell daran, in jeder kleinen Erschütterung der kapitalistischen Gesellschaft das Ende des Kapitalismus zu sehen. Und der wurde schon sehr oft heraufbeschworen, dass das jetzt die Krise ist, an der alles kaputt geht. Und deswegen bin ich da vorsichtiger, glaube ich.
Danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, inwieweit du wirklich einen großen Widerspruch praktisch gesehen zwischen dem Markt und dem Investitionsansatz siehst, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, dass da schon von den politischen Vertretern dieser beiden Ansätze eine sehr große Kompromissbereitschaft herrscht. Also wenn man das Beispiel nimmt mit dem Verbot des Verbrennermotors, das hat das Europäische Parlament über diese ganzen, also die Liberalen, Sozialdemokraten, Konservativen, Grüne gemeinsam beschlossen und umgekehrt auch das CO2 einen höheren Preis haben soll und die entsprechenden Produkte, ob das nun über eine Steuer oder über den Zertifikatehandel geregelt wird, das ist den, also habe ich den Eindruck, das ist den Leuten ein bisschen egal. Ja.
Ja, habe ich auch den Eindruck. Und ich glaube, da gibt es eine sehr große Kompromissbereitschaft. Ich glaube, die Grünen sind ja das klassische Beispiel. Die schreiben halt extrem viel sozusagen aus so einer Logik der Investition darüber, wie wir sozusagen, ja, also wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und also unser Leben wird der Hammer. Also es wird, es gibt keinerlei Gürtel-Engerschnallen-Rhetorik, sondern alles wird lebenswerter und sogar auf dem letzten Dorf fährt alle 10 Minuten ein Bus, weil wir nehmen einfach ein bisschen Geld in die Hand und dann klappt das. Und dem, was sie dann tatsächlich politisch machen, ist, genau, da ist, glaube ich, genau der Sprung quasi von der Investition zum Markt zu beobachten, eben um einen Kompromiss zu finden mit den anderen, also vor allem mit der FDP, mit der sie halt irgendwie regieren wollen. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viel Kompromissbereitschaft, aber ich glaube, sozusagen, es sind trotzdem noch unterschiedliche Logiken. Und die Parteien sind ja auch immer nur eine Seite. Die, zum Beispiel die Kapitalinteressen können nicht so leicht umspringen. So, der VW hat immer noch kein Interesse am Ende des Verbrennermotors, auch wenn sie vielleicht ein bisschen besser in Elektroautos sind als Toyota. Sind sie trotzdem noch nicht gut genug. Die könnten also nicht so einfach zum Beispiel auf die andere Seite springen.
Ja, das passt gerade ganz gut. Auch so von Seiten des Marktes auf der Kapitalseite, von der Industrie gibt es starke Bestrebungen in Richtung eines stärkeren investitiven Staates, weil der Markt ja doch dann sehr interessiert ist an klaren Entwicklungen, um strategisch wirtschaftlich zu investieren. Daher gibt es zum Beispiel auch auf der Technologieindustrie, VW tatsächlich weniger, aber der Rest der Autoindustrie plant da keine Verbrenner mehr herzustellen, bevor die Frist ausläuft. Und das war auch auf Druck der Autoindustrie, dass sich die Politik geeinigt hat. Also gibt es auch auf Seiten des Markts und der Kapitalseite ein starkes Interesse an Investitionen, weil die ja auch Wirtschaftlichkeit sichern können. Also da auch das stärkt die Kompromissbereitschaft zwischen diesen beiden potenziellen Hegemonaten.
War das jetzt eine Frage an mich oder eine Antwort auf deinen Vorredner? Okay, sehr gut, dann brauche ich nichts sagen.
Wenn es ansonsten keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich dir, Jonas, für deinen Vortrag.
Ja. Und danke euch.
Würde ja die Fragen einfach ins Außengelände verlagern. Vielleicht ergibt sich am Elfenbeinturm noch was oder bei den Bierchen. Und genau.